Ehe ich anfange, bete ich gerne nochmal und ihr könnt gerne dazu sitzen bleiben. Danke, Herr Jesus, für diesen Morgen. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass wir auch hier zusammen sein können. Danke, dass wir auch Leute zugeschaltet haben, elektronisch. Danke, Herr, dass du zu uns reden möchtest. Und ich möchte dich bitten um deinen Heiligen Geist und um Konzentration, um zu reden und um zu hören. Amen. Als ich so angefangen habe mit dem Interview und so und mit deiner Einführung, vielen Dank, Uwe, da hatte ich so ein bisschen Sorge, ob mir jetzt noch was anderes oder Neues zu sagen bleibt, weil das schon eine gute Hinführung und auch viele, viele schöne, positive Aussagen waren. Den Text für die Predigt habe ich in meiner täglichen stillen Zeit gefunden. Ich bin darüber gestolpert und bin daran hängen geblieben und ich habe ihn letztlich auch schon mal verwendet in einem Navigatorentreffen, ein ehemaliges Treffen unserer Studentengruppe, das wir hatten zu unserer Hannoveraner Zeit, und habe auch aus diesem Austausch Anregungen und Inhalte mitgenommen. Und zu einer guten Predigt gehört immer ein Witz, habe ich irgendwann mal gehört, und jetzt kommt der Witz. Seit einigen Jahren gibt es ja die DDR nicht mehr. Und sie war sicherlich ein schlimmes Unterdrückungssystem. Aber in der DDR gab es gute Witze. Und hier ein Beispiel. Der Lehrer fragt: Warum sind die Russen unsere Brüder und nicht nur unsere Freunde? Und Fritzchen ganz klar: Freunde kann man sich aussuchen, Brüder nicht. Der Lehrer wollte natürlich was anderes hören. Der wollte hören, dass eine verwandtschaftliche Bindung sehr viel enger ist und tiefer als eine freundschaftliche Bindung. Brüder haben die gleiche Mutter, Brüder haben den gleichen Vater, Brüder sind Geschwister, sie haben die gleiche Erziehung, die gleiche Prägung genossen. Sie haben alles geteilt. Sie haben manchmal auch ähnliche Überzeugungen, nicht immer, und sprechen die gleiche Sprache. Und bei Begegnungen oder Treffen unter Geschwistern, bei Telefonaten, entsteht blitzschnell eine vertraute Atmosphäre. Man weiß, worüber man spricht, fällt ein Wort, weißt du noch damals, der Meier, ha, 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 ha. Dann weiß jeder, worum es geht. Und die Sprache und die Erfahrung sind ähnlich und die Prägung verbindet. Wir haben den Text schon mal gehört, der uns heute beschäftigt. Und da heißt es: Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder und konnten wegen all dem anderen Volk, den Menschen, nicht zu ihm kommen. Und es wurde ihm gesagt, es wurde Jesus gesagt: Deine Mutter und deine Brüder sind draußen und die wollen dich sehen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind diese hier, die Gottes Wort hören und auch tun. Die Situation war folgende: Jesus war unterwegs und eventuell war er mit seinen Jüngern gerade am See Genezareth, zum Beispiel in Kapernaum. Also von dem, was vorher kommt und von dem, was nachher kommt, gehe ich davon aus, dass das die Gegend gewesen sein könnte. Und seine Mutter und seine Brüder, die waren angereist. Sie wollten ihn besuchen, sie wollten ihn sehen, sie wollten mit ihm reden. Und ich habe mal Google Maps genommen und da ist von Nazareth nach Kapernaum eine Strecke von 42,2 Kilometern. Und die soll man laut Google Maps in 8 Stunden und 41 Minuten bewältigen können. Und dabei geht es insgesamt 504 Meter hoch und 1056 Meter runter. Also es geht mehr runter als hoch. Und das liegt daran, dass der See Genezareth unter dem Meeresspiegel liegt. Reisen war damals, mit dem Auto schafft man das sicherlich schneller, also eine Stunde, gute Stunde ist, schafft man das heute. Reisen damals aber war sicherlich sehr viel beschwerlicher als heute. Und eventuell ist die Mutter auf einem Esel geritten. Die Brüder sind wahrscheinlich zu Fuß gegangen. Eventuell hatten die noch einen zweiten Esel so als Lasttier dabei. Und ich glaube auch nicht, dass die Familie diese Reise an einem Tag geschafft hat. Ich glaube, dass die mindestens eine Übernachtung, vielleicht sogar zwei Übernachtungen gebraucht haben. Also sie haben schon Aufwand getrieben. Der Anlass ist nicht überliefert. Josef, der Vater der Familie, taucht hier nicht mehr auf. Wir vermuten, dass er zu dem Zeitpunkt schon tot war. Der war ja deutlich älter als Maria, als Jesus geboren wurde. Und die sind jetzt da, die haben Aufwand betrieben und die wollen Jesus sehen. Aber die Bude ist voll. Da kommt man gar nicht hin zu dem Jesus. Sie kommen nicht durch und irgendjemand richtet dann aus, hey, deine Mutter und deine Brüder sind da und die wollen dich sehen. Und es wurde ihm gesagt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Und jetzt wird's interessant. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese hier, die Gottes Wort hören und es auch tun. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Jesus hier in dieser Situation die Chance nutzt, seinen Zuhörern etwas deutlich zu machen. Man nennt das mit einem Spezialbegriff situative Pädagogik. Also man stellt nicht eine künstliche Situation her, wie man das in der Schule machen muss, sondern es gibt eine Situation und anhand dieser Situation bringt man den Zuhörern etwas bei. Und Jesus war ganz brillant da drin, situative Pädagogik, also die Situation zu nutzen, um seinen Zuhörern etwas beizubringen. Und die Lehre, die Aussage könnte man jetzt so beschreiben, nicht die biologische Abstammung ist wichtig, sondern die geistliche Verbundenheit. Und im gemeinsamen Fragen nach dem Willen Gottes und dem Hören auf das Wort Gottes. Sicherlich ist diese Äußerung von Jesus auch risikoreich, denn auf eine bestimmte Art und Weise stößt er seine Familie vor den Kopf. Fragen können uns in dieser Situation vielleicht helfen, uns in die Lage der beteiligten Personen hineinzuversetzen. Und die Frage soll lauten, wie fühlt sich diese Aussage von Jesus an für die Beteiligten? Also wie fühlt sich diese eigene Aussage für Jesus an? Und ich glaube, das Gefühl ist, ich habe hier die Chance, etwas deutlich zu machen. Aber er muss auch das Gefühl gehabt haben, ich habe das Risiko, meine Familie vor den Kopf zu stoßen, sie zu verprellen. Wie fühlte sich das vielleicht für die Jünger an? Die Jünger haben vielleicht gefühlt, ups, so wichtig sind wir Jesus, dass er uns, seiner Mutter und seinen Brüdern vorzieht? Wie fühlte sich das vielleicht für die zuhörenden Menschen an, die Männer und Frauen und Kinder, die näher an ihm dran waren als jetzt seine Familie? Die haben vielleicht gefühlt, ja, wir hören und wir ahnen vielleicht, was Jesus meint, aber da ist bestimmt noch mehr, wenn er uns seine Verwandtschaft nennt, wenn er uns seine Brüder, seine Schwestern, seine Mutter nennt. Was haben vielleicht seine Brüder gefühlt? Die haben vielleicht gefühlt, hey Alter, nicht übertreiben. Wir wollen dich doch nur besuchen. Kein Grund, uns vor den Kopf zu stoßen. Und seine Mutter, was hat vielleicht seine Mutter gefühlt? Maria kannte das von Jesus. Ähnlich wie damals, als er 12 Jahre alt war. Sie waren gemeinsam nach Jerusalem gereist. Jesus war mit den Spielkameraden unterwegs, mit den Gleichaltrigen. Und als sie abreisen wollten nach Hause, da haben sie nicht gefunden. Und 3 Tage haben sie ihn gesucht. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, ein 12-jähriges Kind von euch 3 Tage zu suchen, die Kinder haben. Das war Stress pur. Und dann haben sie ihn im Tempel gefunden und er sagt, muss ich nicht im Hause meines Vaters sein? Maria kannte das ein Stück weit. Und wie damals können wir uns vorstellen, dass Maria das in ihrem Herzen behielt und dass Maria das in ihrem Herzen bewegte, dass sie es versuchte zu verstehen und dass sie auch bemüht hat, Bitterkeit gegenüber ihm zu vermeiden. Und die Frage für uns ist, wie fühlt sich das für uns heute Morgen an? Fühlen wir uns im Hause unseres Vaters, im Vaterhaus? Haben wir den Eindruck, dass hier ein Stück Heimat ist, dass die Leute, die neben uns sitzen, dass das Brüder sind, dass das Schwestern sind, dass das Mutter, dass das Vater ist, dass das eine enge, vertraute Beziehung ist? Fühlen wir uns vertraut? Fühlen wir uns geborgen? Fühlen wir uns sicher? Wenn ja, dann ist das gut. Dann läuft's. Wenn nein, dann ist die Frage, was müssen wir vielleicht noch mehr tun in unserer Gemeinde, um eine Familienatmosphäre zu haben? Um eine Familienatmosphäre zu haben der Verbundenheit, des herzlichen Miteinander. Was können wir noch mehr tun für eine Familienatmosphäre? Es geht jetzt darum, den Text noch ein bisschen mehr zu verstehen. Denn das Thema Familie, Verwandtschaft, Gemeinschaft, das ich über diese Predigt gesetzt habe und das ich dem Uwe Belo dann auch mitgeteilt habe, geht vielleicht so ein ganz klein bisschen am Zentrum des Textes vorbei. Also unter der Deutscharbeit würde dann stehen, Thema verfehlt. Denn Jesus geht es hierin sicherlich nicht in erster Linie darum, was Familie bedeutet, sondern es geht ihm, glaube ich, in erster Linie darum, die Leute zu motivieren, das Wort Gottes zu hören und zu tun, hinzuhören, was er zu sagen hat und zu überlegen, was heißt es, das zu tun. Es ging ihm nicht darum, seine Familie herabzuwürdigen, sondern es ging ihm darum, die Bedeutung des Hörens und des Tuns des Wortes Gottes zu betonen. Heute in unserer Zeit hört man manchmal Hauptsache gesund. Der neue Gruß ist, bleiben Sie gesund. Ne? Sonst auf Wiedersehen oder Tschüss. Der neue Gruß ist, bleiben Sie gesund. Hauptsache gesund. War gestern auch Thema, habe ich gehört. Und damals war das Motto der Gesellschaft vielleicht Hauptsache Familie. Hauptsache Familie. Das heißt, alle, die keine Familie haben, die hatten wirklich ein Problem. Hauptsache Familie. Hauptsache gesund. Aber Jesus schafft neue Werte. Sein Slogan, sein Motto ist vielleicht Hauptsache Gottes Wort. Für Jesus ist die Hauptsache Gottes Wort hören und tun. Und wenn wir jetzt die Frage nach dem Hören stellen, dann ist die Frage, wie gehen wir mit der Bibel um heutzutage? Und es gibt eine Illustration, wenn das hier die Bibel ist. Diese Illustration heißt die Hand am Wort. Die Hand am Wort. Und wenn ihr das hier so seht, ne, ich habe 5 Finger zum Glück, ne, als jemand, der operiert, ist es immer gut, wenn man 5 Finger hat auf jeder Hand. Also die Hand am Wort, 5 Finger. Und jeder dieser Finger hat jetzt eine Bedeutung. Und zwar der Zeigefinger, das ist das Hören. Das ist das, was wir jetzt machen. Das Wort Gottes hören. Der nächste Finger, das ist, glaube ich, der Ringfinger. Ich trage schon viele Jahre keinen Ring mehr, weil mir der immer wieder abhanden kommt. Ich finde es besser, den Ehering zu verlieren, als die Ehefrau zu verlieren. Also das ist der Ringfinger, das ist das Lesen. Wir können das Wort Gottes lesen. Wir können es betrachten. Der nächste Finger ist das Auswendiglernen, dass wir das Wort Gottes nicht nur hören oder lesen, sondern dass wir bestimmte Aussagen, bestimmte Passagen, bestimmte Verse auswendig lernen. Der nächste Finger ist das Studieren, dass wir uns Zeit nehmen, die Bibel zu studieren, nicht nur zu lesen, sondern Parallelstellen zu suchen, Bücher dazu zu lesen, Literatur dazu zu lesen, im Internet zu recherchieren. Und der Daumen, der mit allem, ne, ohne Daumen ist das immer schwierig, so, ne, so zu halten. Der Daumen, das ist das Gegenüber. Man nennt das in der Medizin Oppositionsstellung. Also das macht unsere Chance auch als Menschen aus, dass wir den Daumen den anderen gegenüberbringen können. Auf schlau Oppositionsstellung, also gegenüber. Ne? Und der Daumen gehört immer dazu, und das ist das Nachdenken und das Meditieren. Dass man das, was man gehört hat, was man gelesen hat, was man auswendig gelernt hat, was man studiert hat, dass man darüber nachdenkt. Dass man darüber meditiert oder dass man darüber betet. Das ist so die Möglichkeit, wie wir uns heute mit der Bibel beschäftigen können, wie wir heute die Bibel hören können, wie wir das Wort Gottes hören können. Und eine andere Frage nach dem Hören ist die Frage nach dem Tun. Was möchte Jesus, dass ich tue? Und wenn man sich die erste und die am meisten wiederholte Aussage von Jesus anhört, dann lautet die: kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Aber wie geschieht das? Jesus möchte mein Vertrauen. Jesus möchte meine ganze und meine ungeteilte Hingabe. Und die Frage ist dann: wie wird man Mitglied der Familie Gottes? Wenn die Botschaft Jesu ist: tut Buße und glaubt an das Evangelium, das ist in Markus 1, Vers 15 zum Beispiel so formuliert, dann wird man Teil der Familie Gottes, indem man sieht und einsieht, dass man Umkehr braucht, wegen der eigenen Gottesferne, wegen der eigenen Sünde. Dass man dann umkehrt und zum Beispiel betet: Gott, meine Schuld und meine Sünde, mit der ich dich verneint und mit der ich dich verleugnet und betrübt habe, tut mir leid. Und ich bitte um Vergebung, um Erneuerung durch dein Leben und dein Sterben und dein Auferstehen. Mach mich zu deinem Kind und nimm mich in deine Familie auf. Lass mich Teil deiner Familie sein. Und dieses Glauben, dieses Vertrauen und das Wunder Gottes, das macht uns neu. Das macht uns zu Gottes Kindern. Das macht uns zu Mitgliedern der göttlichen Familie. Und macht aus den Mitchristen Geschwister im Glauben, Brüder und Schwestern. Das ist die Familie Gottes. Geschwister, Familie, Geschwister, wir sehen jetzt mal von Mutter und Vater ab. Unter anderem auf diesen Text geht unsere Gewohnheit zurück, als einander als Brüder und Schwestern zu bezeichnen. Also die Christen bezeichnen einander gerne als Brüder und Schwestern. Und Susanne Staus lächelt. Susanne Staus, das muss ich jetzt einfach mal sagen, nennt sich oft auch Bruder. Ich bin ein Bruder. Das klingt irgendwie überhaupt nicht gendergemäß, aber in der Brüdergemeinschaft, in der Brüdergemeinde, da betrachten sich alle als Brüder. Stimmt? Richtig zitiert? Ja. Also ich gendere auch nicht gerne. Und es gibt Leute, die tragen dieses Bruder, diese Schwester so wie so einen Titel vor sich her. Aber das hat Jesus nicht gemeint. Und wenn wir uns zueinander so anreden, dann soll das keine Formalie sein, wenn ich gesagt hätte, liebe Geschwister. Sondern es soll so sein: herzlich willkommen zu Hause. Das soll die Atmosphäre sein. Wir wollen eine Familienatmosphäre haben. Sondern wenn wir uns Geschwister nennen, wenn wir uns Brüder und Schwestern nennen, dann soll das unsere Überzeugung, unsere tiefe Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass Jesus uns erlöst hat. Dass wir gemeinsam dadurch Christen sind, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist. Dass wir durch eine neue Geburt, durch ein neues Menschwerden in die Familie Gottes hineinversetzt worden sind. Und dass wir durch die Bibel eine starke gemeinsame Prägung bekommen haben und dass wir uns deshalb auch gegenseitig vertrauen können. Was können wir jetzt damit machen? Ich denke, es ist erstens eine große Ehre, dass Jesus uns seine Geschwister nennt, seine Schwestern, seine Brüder. Und dass wir uns heute Morgen hier um das Wort Gottes versammeln können. Dass wir tatsächlich Familie von Jesus sind. Was können wir sonst machen? Das war jetzt ein ganz kurzer Ausschnitt. Eine Idee heute Nachmittag, ne, sonntagsnachmittags, ne, ist so immer ein bisschen Zeit, dass wir uns mal hinsetzen und das Kapitel 8 des Markus-Evangeliums ganz lesen. Auch die Geschichte, die davor ist und die Geschichte, die danach ist. Und wir haben in der letzten Woche ein Zweierschaftsseminar gehabt. Und eine Zweierschaft ist sicherlich eine sehr gute Möglichkeit, sowohl die Gemeinschaft mit anderen Christen zu üben, als auch das Hören auf das Wort Gottes zu tun und das Wort Gottes einzuüben. Und wer Lust hat, mehr über Zweierschaft zu erfahren oder Interesse an einer Zweierschaft hat oder Lust hat, vielleicht auch in dem Bereich mitzuarbeiten, der ist dazu herzlich eingeladen und sprecht mich anschließend an. Und das Motto, das Jesus möchte, ist Gott und Gottes Wort. Das ist die Hauptsache. Amen.